Werbung.
Samira, jeder, der uns hört, weiß, dass uns Klimaschutz und die Ökologie sehr am Herzen liegen. Und allermeistens reden wir eher so über größere politische Zusammenhänge. Aber es gibt tatsächlich was, was alle machen können, die in Deutschland wohnen.
Genau, denn Deutschland ist auch Kaltland und dementsprechend ist die Energieversorgung und die Heizsituation sehr, sehr wichtig. Und ein Faktor, der beeinflussen kann, wie man mit seiner Energie umgeht, ist natürlich, bei welchem Anbieter man ist. Und wir wollen an dieser Stelle Naturstrom empfehlen. Mithilfe von Naturstrom könnt ihr im Gegensatz zu anderen Ökoanbietern Naturstrom in Form von grüner Energie beziehen, die direkt bei Wind- und Solaranlagen bezogen worden ist und auch von Wasserkraftwerken in Deutschland. Zudem ist im Naturstromtarif ein fester Förderbetrag für erneuerbare Energienanlagen enthalten. Das heißt, mit jeder verbrauchten Kilowattstunde fließt zusätzliches Geld in die Energiewende.
Zu Naturstrom zu wechseln ist wirklich super einfach. Das geht mit ein paar Klicks und zwar unter naturstrom.de/piratensender. Und da gibt es jetzt bis Ende des Jahres, bis 31.12. tatsächlich ein erhöhtes Startguthaben von 50 Euro, wenn ihr wechselt.
Naturstrom erledigt alle Formalitäten für euch. Das heißt, die Kündigung ist super easy. Sie machen das an eurer Stelle bei eurem bisherigen Anbieter, aber es gibt dann keinen Engpass, passiert keine Lücke oder so, sondern ihr wechselt dann einfach rüber zu 100% grünem Strom.
Das ist wirklich der einfachste Schritt zu mehr Klimaschutz. In wenigen Minuten erledigt. Kein Rabattcode nötig. Einfach auf naturstrom.de/piratensender gehen.
Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Hallo Friedemann.
Hallo Samira.
Ein neues Setting. Was ist da los?
Ja, das wollen wir doch erst später darüber reden.
Okay. Das ist unsere letzte Ausgabe vor der Winterpause und wir hatten uns überlegt, einen Jahresrückblick zu machen. Deswegen ist diese Form ein bisschen anders als die anderen Folgen. Und wer uns schon
wie jedes
hört,
Jahr, muss man sagen.
Wie jedes Jahr, genau. Und wir haben immer den fulminanten Trick angewandt, die wichtigsten oder die meistgesuchten Begriffe bei Google einmal Monat pro Monat durchzugehen. Diese Liste gibt es noch nicht so richtig. Deswegen haben wir das jetzt händisch ein bisschen und nur für alle Datenanalyse-Freaks, denen die Methodik hier wichtig ist, was sehr gut ist. Es ist immer wichtig, die Methodik zu hinterfragen von so halbseidenen Wortlisten wie jetzt von uns. Es gibt bei Google die Möglichkeit, Suchanfragenmengen abzurufen und die werden unterschieden zwischen den beliebtesten Suchanfragen, den sogenannten Top-Begriffen und den Suchanfragen mit der höchsten Zunahme an Suchhäufigkeiten. Das sind die zunehmenden Begriffe. Und wir haben uns erlaubt, diese zu nehmen, weil die ein bisschen interessanter waren, weil die Top-Anfragen waren literally in jedem Monat, in allen 12 Monaten, letztes Jahr fast immer Wetter, Fernsehen und Fußballclub XY versus Fußballclub YX? Fragezeichen. Deswegen gehen wir jetzt die Begriffe durch, die am meisten Anstieg hatten oder am meisten Zunahme hatten. Und das sind, glaube ich, auch die, die uns am meisten interessieren, weil da ist dann irgendwas passiert, was die Leute dazu veranlasst hat, schnell an ihren Laptop zu gehen oder ans Handy, Google aufzumachen und diesen Begriff einzugeben, um mehr Einordnung zu erhalten oder mehr Informationen.
Und ehrlich gesagt machen wir auch ein bisschen, was wir wollen.
Das kommt
also, wenn ihr euch jetzt wundert und das nachprüft und dann reden wir über Sachen, die da gar nicht auftauchen. Ihr kennt uns. Wir erlauben uns die Freiheit, auch einen Jahresrückblick zu machen, der uns interessiert und nicht die Leute, die bei Google gegoogelt haben. Das ist eine gute Mischung und ihr könnt ja dann den Jahresrückblick vom letzten Jahr hören. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen mehr dran gehalten. Aber wir wollen natürlich auch in dieser letzten Episode 2023 sagen, worüber reden wir denn nicht eigentlich? Oder reden wir heute über alles? Ist heute die Episode, wo wir nicht über nichts reden? Nicht über etwas nichts reden?
Ja, in dem Moment, wo wir von den häufigsten Suchbegriffen Begriffe nicht wählen, wie zum Beispiel Volleyball oder so, reden wir nicht drüber.
Niemand in der Geschichte des Begriffes Volleyball hat es so desinteressiert gesagt wie du gerade. Wie ist deine Beziehung zu Volleyball, Samira? Nicht so gut.
Nein, doch, doch, es war total Spaß. Das wäre jetzt nicht etwas, was ich auf Anhieb sofort im Internet suchen müsste, um mich da ganz doll jetzt drüber zu informieren. Aber kein Volleyball-Shaming hier an dieser Stelle. Nein, mir ist mir aufgefallen,
dass Volleyball
eine große Sportdichte war immer bei den Suchbegriffen, was mich einfach frustriert hat, weil so wichtig das auch ist für Menschen, ist das nichts, worüber ich eine Stunde lang mit dir sprechen kann.
Wahrscheinlich nicht. Es wäre eine sportliche Herausforderung. Eine Geistesgeschichte des Volleyballs. Wir ziehen es einfach durch die Monate. Wir hoffen, ihr folgt uns. Und am Ende machen wir noch ein paar Empfehlungen für Weihnachtsgeschenke.
Genau. Oder für die Wintertage zum Lesen, Gucken, Rezipieren, Bingen. Für sich selbst.
Sehr gut. Lass uns mit der Piratensender Powerplay Zeitmaschine jetzt losfliegen in den Januar 2023. Ich fand es ganz interessant, als ich mich innerlich auf diese letzte Episode dieses Jahres vorbereitet habe. Ich gebe zu, ich habe einen gewissen Widerwillen verspürt. Ich hatte auf Anhieb nicht so richtig krass riesige, gigantische, überbordende, tief erfüllende Lust, mich nochmal daran zu erinnern, worüber wir auch so im Januar, Februar in dieser Jahr auch irgendwie generell deprimierendsten Zeit des Jahres, finde ich, mich daran zurückzuerinnern. Und ich finde es irgendwie sehr schön, dass der erste Suchbegriff im Januar, der auf unserer Liste steht, der quasi hochgeschossen ist in den Google-Trends, mir völlig, also ich konnte mich da nicht dran erinnern, ist auch ein bisschen für uns nicht so relevant, nämlich Rosi Mittermeier, die legendäre deutsche Skirennläuferin, war am 4. Januar verstorben. Und direkt als zweiten Suchbegriff meinen Namen, den ich noch nie gehört habe. Du natürlich schon. Als Konnoisseurin dieses TV-Genres. Nämlich die Gewinnerin des Dschungelcamps des Jahres. Nämlich Jamila Roof.
Jamila Rowe, ja.
Rowe. Und Entschuldigung, ich dachte Roof. Ja. Wie geht's dir mit diesen ersten Begriffen des Jahres?
Jamila kann ich 100% nachvollziehen. Es war so ein verdienter und schöner Sieg. Und alle...
Ja. Ich wollte nichts anderes insinuieren, entschuldige.
Dschungelcamp geschaut haben es ihr so gegönnt. Eine Frau mit einer unglaublichen Lebensgeschichte. Bekannt geworden, negativ bekannt geworden als das Schweizer Botschafterluder, das sich gegen Geld eine Verführungsgeschichte ausgedacht hat für die Boulevardmedien. Aber das ist wirklich auch nur ein Seitenstrang ihrer sehr wirklich reichen und interessanten Biografie als alleinerziehende Mutter in der DDR aufgewachsen, wirklich ganz harte Lebensgeschichte, die diesen Sieg absolut verdient hat.
Der dritte Begriff auf der Liste ist auch ein Eigenname, nämlich ein gewisser Boris Pistorius. Der wurde nämlich am 19. Januar 2023 Bundesminister der Verteidigung.
Und trat die Nachfolge von Christine Lambrecht an damit. Irgendwas daran hat mir gefallen, dass der erste Reflex ist, wenn plötzlich so ein Amtswechsel stattfindet, zu schauen, wer ist dieser Typ überhaupt? Kann er das? Wie sieht er aus? Was sagt Vicky zu ihm? Guter Informationsreflex, meiner Ansicht nach.
Ja, und er war ja auch sehr beliebt. Er ist direkt von 0 auf 1 der beliebtesten deutschen Politiker gegangen. Und es war natürlich auch eine Zeit, ich glaube, für Februar haben wir da noch ein bisschen mehr Jahresrückblickstoff, wo der Ukraine-Krieg und unser Umgang damit sehr, sehr präsent war. Auch hier gerade im Piratensender, aber dazu gleich mehr. Ein Begriff, der auftaucht im Januar, der mich jetzt noch mehr interessiert hat und heute noch interessiert als die bisher schon vorgestellten, war Lützerath tatsächlich. Weil ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wann, ich glaube Lützerath wurde Ende Januar dann geräumt, kann das sein?
Mitte Januar.
16. Und ich weiß noch, dass wir da sehr viel auch darüber gesprochen haben. Ich glaube, wir haben so eine ganze Folge mehr oder weniger nur dazu gemacht und zu den Diskursen darum. Erinnerst du dich?
Absolut. Und ich glaube, was vielleicht am bemerkenswertesten war, also es ging ja um die Frage der Emblematik. Also was werden da für Bilder generiert? Was werden da für Bilder künstlich hergestellt? Und welche Aufregung gibt es auf medialer Ebene um diese Bilder herum? Was wird fabriziert? Und da gab es ja eben dieses Bild von Greta Thunberg, die von Polizisten weggetragen wird. Und dann auf der anderen Seite Bilder, die so aussehen, als würde sie gerade posen und sich inszenieren. Und dann nochmal sehr viel Kritik an den AktivistInnen im Allgemeinen. Also wie sind die da zum Beispiel hingereist? War so ein eigenes Politikum, eine eigene Frage. Und im Nachhinein betrachtet, also wirklich auch mit einem Jahr Abstand, fühlt sich das so dermaßen absurd an, dass wirklich dann journalistisch recherchiert wurde und aufgearbeitet wurde, mit welchem Zug sind sie dorthin gefahren und ist das überhaupt alles CO2-neutral? Mhm. Und es war so ein gutes, griffiges Beispiel dafür, wie heute noch, aber überhaupt im Laufe des Jahres, und wir können das wunderbar ausdehnen auf die nächsten 364 Tage, über Klimapolitik, über Ökologie, über den Schutz der Ressourcen gesprochen worden ist, nämlich immer mit einer bigotten Form von Derailing. Also es gab den Versuch, da etwas zu personalisieren in Form von Greta Thunberg, in Form von Luisa Neubauer und das aber auf eine negative Art und Weise, denn verantwortlich für die Klimakrise sind vor allem Profitinteressen des Öl- und des Gassektors, die eben Kapital vor Gemeinwohl und vor Umwelt stellen. Und nichtsdestotrotz hat man die ganze Zeit in der Berichterstattung versucht, irgendwie hinzukriegen, dass in Wirklichkeit Luisa Neubauer und die Aktivisten und die Grünen und die Menschen, die vor Ort sind, mit Schuld tragen an der Situation in einer ganz seltsamen Umdrehung. Und das verfing leider. Und dann trugen eben diese Bilder, diese falsch kontextualisierten Bilder, die dann auch verbreitet wurden, unglaublich dazu bei. Und ich glaube, das war auf medialer Ebene ein gutes Lehrbuchbeispiel, wie es in der Anfangsberichterstattung, danach hat sich das dann verbessert, eben nicht ablaufen darf und sollte. Und welche Biases, welche Voreingenommenheiten dann immer noch da sind in der Betrachtung von Aktivismus, von ökologischem Aktivismus und vor allem auch von sozialökologischem Aktivismus.
Mhm. Ist interessant, weil Lützerath, glaube ich, gerade in der Mobilisierung quer durch alle Bevölkerungsschichten hinweg und ja, in der Verdichtung, in der Manifestierung dessen, was man so Klimagerechtigkeitsbewegung nennt, für viele Leute auch eine gute Sache war, eine tolle Zeit. Zwar hat gezeigt, dass da eine Bewegung aktiv ist, dass man mobilisieren kann, dass sie eben breit und bunt und 99,9% friedlich ist. Und jetzt, wo du es gerade nochmal so rekapituliert hast und ich das so dagegen halte, und ich weiß bis heute, wenn man heute mit Aktivistinnen spricht, dann ist Lützerath schon auch war eine wichtige Sache, auch wenn man sozusagen verloren hat oder sich nicht durchsetzen konnte. Trotzdem bleibt es wichtig. Mir fällt daran auf, dass wir, glaube ich, generell nochmal in naher Zukunft sehr viel mehr über die Rolle in Anführungsstrichen der Medien im ökologischen Diskurs sprechen müssen, die, glaube ich, wo der Journalismus noch einiges an Boden gut zu machen hat, bis er eine sinnvolle Rolle spielt. Weil genau das, was du gerade beschrieben hast, das können wir uns so nicht mehr leisten, finde ich. Sonst diskutieren wir noch über die Rolle und die Ethik von Aktivistinnen und ob wann wer was wie gesagt hat, während der komplette deutsche Wald abgebrannt ist. Es wäre schön, wenn sich da was ändert.
Weißt du, was mir in der Liste aber gefehlt hat? Also auch wenn ich die Top 20, glaube ich, aufgeklappt hatte bei der Google-Suche. März hatte ja das Jahr wirklich mit einer ordentlichen Portion Ressentiment begonnen, indem er sich auf die Böller-Berliner eingeschossen hatte.
Ah ja, die Krawalle an Silvester, stimmt. Damit fing das Jahr eigentlich an.
Genau. Und dann gab es noch eine für mich inzwischen fast legendäre Landsendung, in der eben Merz saß und von den Paschas sprach und da wirklich so viel Vorurteil und so viel Abscheu aus ihm raussprach, während er das Wort aussprach. Und neben ihm saß Aladin El-Mafalani, der Soziologe, der, wie wir ja wissen, deutsche Ritter. Alle, die in Dortmund bei der Live-Show waren, werden verstehen, warum ihn so nennen. Und die saßen ja nebeneinander und Merz hat dann immer mit so einer gönnerhaften Geste Aladin El-Mafalani adressiert und hat gesagt, sie sind ja auch ebenso sinngemäß ein gutes Beispiel für Integration. Und parallel lief gerade dazu die Abfrage der CDU, der Vornamen der Menschen, die verhaftet worden sind in der Silvesternacht, weil ihnen die reine Information, wer einen deutschen Pass hatte und wer nicht, nicht reichte. Sie wollten von den Leuten mit einem deutschen Pass noch dazu wissen, was sie für einen Vornamen hatten, um dann mithilfe des Vornamens eben auf eine Herkunft zu schließen und von dort aus dann wiederum auf einen Zusammenhang mit kriminellen Neigungen. Ich weiß es nicht, das ist jetzt natürlich meine Unterstellung, aber das war sozusagen der Startschuss für mich für einen auch sich im Laufe des Jahres fortsetzenden antimigrantischen Vibe, Diskursstimmung, eine Diskursstimmung, die sich dann noch in anderen populistischen Äußerungen, auch im Sommerloch, Stichwort Schwimmbäder, manifestiert hat. Und ich würde wirklich behaupten, Merz hat sozusagen den Ton gesetzt mit gleich Beginn dieses ersten Böllers, den er selber in das Feuerwerk der Nachrichten reingeworfen hat. Mhm. Ich würde später nochmal aufgreifen, wenn wir in den Sommer kommen und in die heißen Wahlkampfphasen dann, wo plötzlich eben antimigrantisches Sprechen nochmal eine neue Wirkmacht bekommt für einige PolitikerInnen. Und muss an dieser Stelle auch sagen, dass dann aber auch eben ein Steinmeier am Tag der Deutschen Einheit, der von Obergrenzen beispielsweise spricht, oder eben die Grünen, die hochgradig geflüchtetenfeindliche Politik mit unterstützen, nicht gefeit sind in Bezug auf dieses antimigrantische Moment, was einfach wahrzunehmen ist. Und letzter Punkt an der Stelle, in derselben Woche, wo genau diese Diskussion stattgefunden hat, wurde ein sehr wichtiger Lagebericht veröffentlicht, der ein bisschen untergegangen war, mit dem Namen Rassismus in Deutschland, in welchem empirisch erhoben und statistisch belegt wurde, inwiefern in Deutschland eben Menschen diskriminiert und stigmatisiert werden und kriminalisiert werden, vor allem in der Verschränkung Ethnizität und unterstellter kultureller Hintergrund. Mhm. Ach, Fußnote an der Stelle, das war ja auch die Diskussion, wo wir eben über westasiatische Phänotypen angefangen haben zu sprechen, als ging es jetzt irgendwie bald darum, noch Köpfe zu vermessen oder keine Ahnung. Das war wirklich, also für einen beträchtlichen Teil von Menschen eine unhörbare Diskussion und wirklich auch sehr mitunter verschreckend bis verstörend. Und ich fand bemerkenswert an dem Lagebericht Rassismus, dass dort erhoben werden konnte, dass die Gruppe, die am meisten verachtet wird oder antagonisiert wird in der deutschen Gesellschaft, tatsächlich muslimisch gelesene Menschen sind und Sinti und Roma, und wie wir jetzt aus aktuellen Studien im November auch noch wissen, auch jüdische Menschen antagonisiert werden. Und die Feststellung, dass in Deutschland die Gruppen, die am meisten nicht gemocht werden, Menschen sind, die als Muslime wahrgenommen werden, Menschen, die als Juden und Jüdinnen wahrgenommen werden, und Sinti und Roma, das ist, glaube ich, vielleicht das traurigste, aber gleichzeitig nicht wirklich überraschendste und dennoch ernüchterndste Fazit, was ich aus 2023 mitnehmen kann. Jetzt in der Rückschau mit all diesen Sachen akkumuliert, habe ich wirklich nochmal einfach kopfschüttelnd am Tisch gesessen und gedacht, das ist das deutsche Normal gerade.
Und es gibt noch einige Gründe mehr, warum man nicht zurückschauen will. Manche sind auch ein bisschen lustig, zum Beispiel, dass einem die guten Gags, mittelguten Gags vielleicht, immer erst hinterher einfallen. Stichwort Aladin El-Mafalani, der deutsche Ritter in Dortmund. Eigentlich hätten wir ihn damals zu Paladin El-Mafalani umtaufen sollen. Aber das habe ich erst jetzt gemerkt. Wir bewegen uns in den Februar, was ein furchtbares Erdbeben in der Türkei gebracht hat, mit vor allem vielen, vielen kurdischen Opfern, sowieso schon unterdrückt vom türkischen Staat. Das war eine sehr traurige Zeit, und dem zweiten Suchbegriff des Februars, wie jedes Jahr, dem Valentinstag, was ich als erklärter Antikapitalist und großer Romantiker auch immer ein bisschen traurig finde, dass ausgerechnet die Liebe so annektiert und verkommerzialisiert wird einmal im Jahr. Aber gut, ist vielleicht auch nicht das größte Problem. Größeres Problem tatsächlich tauchte dann langsam aber sicher auf, das Gebäudeenergiegesetz, heißt es so, ich kriege es immer noch nicht richtig hin, das Gebäudeenergiegesetz von Robert Habeck, was uns dann länger beschäftigte und im März dann auch zum Ampelstreit beziehungsweise dann irgendwann dem Ampelkompromiss führte, dazu gleich mehr. Vor allem aber rund um den Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine gab es mal wieder eine der vielen, vielen Diskussionen wie in diesem Jahr über deutsche Waffen, beziehungsweise ich glaube in dem Fall vor allem Panzerlieferungen. Soll man diese Art von Panzer, die ja meistens nach irgendwelchen Nagetieren genannt sind, ich glaube da ging es um die Marder oder um die Leoparden, I don't know, soll man sie liefern? Und es kam dann nochmal zu Wortmeldungen, unter anderem, es fühlt sich sehr, sehr weit her an, ein offener Brief von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht und anderen, der breit diskutiert wurde, der nicht sonderlich neu war, glaube ich, in seinem Inhalt, und einem Einwurf von Jürgen Habermas, daran kann ich mich erinnern, dass wir da, glaube ich, fast eine gesamte Episode darüber gesprochen haben, einfach nochmal, um diese pazifistische Haltung, in Anführungsstrichen, gegen Waffenlieferungen nochmal abzubilden. Das war, glaube ich, der Februar.
Genau, und du hattest schon die Situation der Ampel in Bezug auf das Heizungsgesetz angeschnitten, und ich will nur noch mal kurz nachzeichnen, wie, nur fürs Gefühl, wie die Lage dann Anfang März war. Robert Habeck will neue Öl- und Gasheizungen verhindern. Parallel dazu sagt die SPD-Politikerin Manuela Schwesig, dass sie die Pläne ungerecht und unbrauchbar findet. Die grüne Umwelt.
War das die Manuela Schwesig, die immer noch Nord Stream weiterbauen wollte?
Ja.
Ja. Weil es ihrem Bundesland zugutekommt. Also ich glaube, war die.
Parallel dazu will die grüne Umweltministerin Steffi Lemke wiederum das Biospritende auf 2030 ziehen. Und parallel dazu hat FDP-Mann Volker Wissing erklärt, dass man das Land insgesamt nicht voranbringe mit, Zitat, solchem Klimablabla. Christoph Ploss hat sich zudem noch blamiert im Bundestag, indem er großspurig eine bereits bestehende flächendeckende Verfügbarkeit von E-Fuels in Europa behauptet hat, die aber auch nicht da waren. Das war auch nochmal, also wir hatten, das war übrigens die E-Fuels-Phase. Das war die heiße E-Fuels-Phase. Die war auch noch magisch. Magische Zeiten, Friedemann.
Ja, war ja auch Karneval, insofern passt.
Es kam alles zusammen. Nach einer kritischen Nachfrage von dem Grünabgeordneten Stefan Gelper musste dann bloß so ganz kleinlaut so eine falsche Europakarte veröffentlichen.
Ah, stimmt.
Die seinen Punkt zwar belegen sollte, aber was komplett anderes dargestellt hat.
Ah ja, ich weiß noch, dass ich irgendwo getwittert habe, dass ich es wirklich erstaunlich finde, dass erwachsene Männer sich nicht zu schade sind, mit Quatschzahlen im Bundestag sich zu blamieren. Das ist wirklich so eine, ich finde, da gewinnt der Beruf des Politikers so eine ganz eigene Note. Das ist so eine Mischung aus Hochstapler und Zirkusartist.
Ja.
Wer kann am quatschigsten im Bundestag was von erfundenen Technologieverbreitungen faseln? Naja, das jedenfalls alles mündete in einen der handfesteren Ampelstreits, der dann beigelegt wurde mit legendären Kompromissveranstaltungen, wo dann irgendwie wochenlang, eigentlich wie so ein gutes Techno-Festival, nur ohne Drogen und im Bundestag, wo so 4 Tage durchgefeiert wurde, bis am Ende eine mehr oder weniger gangbare Einigung, glaube ich, dann im März erreicht wurde. Der große Kompromiss, oder? Erinnere ich mich da richtig?
Ja, korrekt. Mit Biegen und Brechen und einer großen Spannung auf der Statik der Ampel. Und auch nur nachdem Wolfgang Kubicki sich rausgenommen hat, Habeck mit Putin zu vergleichen.
Ah ja, das kann natürlich auch noch. Genau.
Aber nur um zu sagen, also ne, Klimablabla, Putin-Verbrechen und irgendwie so falsche E-Fuels-Karten und numerologische Jonglieraktionen von verschiedenen ParlamentarierInnen auf der einen Seite. Aber ich saß mit dem dann in dem Monat ja auch veröffentlichten IPCC-Bericht in der Hand sehr ratlos da, sehr wütend, sehr frustriert. Mhm. Es bahnten sich die nächsten Katastrophen an. Man versucht an die eigene Zukunft zu denken. Man ahnt, wie der Sommer sein wird. Und parallel dazu ist eben die Ampel in diesem infantilen Gemengelage mit sich selbst beschäftigt, um das Ganze durchzubringen und das Ganze noch flankiert von einer Bild-Kampagne, die sich leider dann auch fortgesetzt hat in seriösere Medien. Mhm. Und dann sind wir in den April eingebogen mit dieser Situation und sagen wir mal so, das hinterlässt auf jeden Fall nicht erstmal Sicherheit in der Bevölkerung, was den ökologischen Prozess angeht. Dennoch interessant, im April waren auf Platz 9 und auf Platz 10 die Begriffe Klimaschutz und die Begriffe Deutschlandticket.
Sehr gut.
Es gab ein Bedürfnis, da eine Einordnung zu finden und es gab auch ein Interesse an dem Deutschlandticket, was ich auch für eine gute Entwicklung halte.
Ich möchte für den April nur noch hinzufügen, dass ich mich natürlich sehr gefreut habe, dass in den Top-Suchbegriffen DFB-Pokal sowie Bayern gegen Freiburg vorkommen. Und ich muss das auch nochmal genau nachschauen. Am 4. April 2023 schlug der SC Freiburg, der zufällig der Club meines Herzens ist, qua Herkunft, den Vorortverein FC Bayern München mit 2:1 in München und zog so in das Halbfinale des DFB-Pokals ein. Und damit ist mein Highlight des Jahres 2023 jetzt auch gesetzt. Und wir sind im Mai.
Damit frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Im Mai ist leider Tina Turner gestorben und das ging mir tatsächlich näher, als ich dachte, um ehrlich zu sein.
Ja.
Ich weiß, das ist natürlich die banalste Binse, zu sagen, dem Moment, wo ein Künstler nicht mehr lebend da ist, merkt man erst, was man an seinem Oeuvre hatte. Aber es ist eine großartige Musikerin gewesen und ich werde sie sehr vermissen musikalisch.
Ja, mit ihr starb zum Glück dann auch der Begriff der Rockröhre.
Ich glaube,
der ist dann beerdigt worden. Und ein gewisser Erdogan hat in den Türkei die Stichwahlen gewonnen. Das hat uns nicht so erfreut. Und in Deutschland, sozusagen auf den letzten Ausläufern der Welle des Heizungsstreits und so weiter, gab es dann Razzien gegen die letzte Generation, die auch schon in den Monaten vorher immer mal wieder uns auf Trab gehalten hat mit infamen Aktionen, die Bundesrepublik in ihren Grundfesten erschütterte. Und dann wurde sie auch noch wirklich mit Repressionen belegt. Es gab Hausdurchsuchungen, Wohnungsdurchsuchungen bei einigen AktivistInnen und generell kann man sagen, über das ganze Jahr hinweg trug sich ein Umgang der Öffentlichkeit wie auch der Staatsgewalt mit dieser Form des disruptiven Protests, der nervt, der nicht jedem zusagt, der nicht jeden überzeugt, der uns aber immer wieder hier beschäftigt hat und den wir immer wieder für ja ausdrücklich unzulänglich, glaube ich, gehalten haben. Und daran hat sich leider nichts geändert, muss man sagen.
Interessanterweise haben Sie dann im Juni die Objekte, die Sie mit Ihrem Protest markiert haben, geändert, beziehungsweise Ihren Protest umgelenkt, weg von der Straße hin zu den, Zitat, Symbolen des modernen Reichtums, um, wie Sie sagen, die Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen zu lenken. Und das fand ich eine bemerkenswerte Strategieänderung oder zumindest Objektänderung, denn so sagten Sie, es ginge darum anzuklagen, dass superreiche Menschen Tag für Tag die Lebensgrundlagen zerstören. Und ich fand das eine konsequente Entwicklung Ihres Aktivismus oder der Form Ihres Protests. Und es ist so ein bisschen, also manche haben es dann so gelesen, aha, man hat jetzt die Kritik gehört, weil viele haben gesagt, bringt doch den Protest dahin, wo die Leute sind, die ihr kritisieren wollt und nicht auf der Straße, wo Menschen einfach nur zur Arbeit wollen. Dabei war dieser Zusammenhang ja gar nicht geboten. Also es ging ja nicht darum, die Menschen, die zur Arbeit fahren, zu sanktionieren, indem man sie am Weiterfahren hindert. Aber ich muss gestehen, dass ich die Existenz eines riesigen orangefarbenen Flugzeugs, eines Privatjets, extrem eindrucksvoll und emblematisch auch fand. Und ich habe den Eindruck, dass Menschen nochmal anders und in Anführungszeichen positiver oder verständnisvoller darauf reagiert haben, weil, glaube ich, so ein teurer Privatjet einfach so weit weg ist, also vor allem in Sylt so weit weg ist von ihrer Lebensrealität, dass sie da bereit waren, nicht mehr in der Wut den Zusammenhang nicht mehr herzustellen, sondern in einem Verständnis begreifen, was der inhaltliche und thematische Zusammenhang ist, eben zwischen diesem Luxus und dem Zusammenhang zwischen dürren Ernteausfällen, dem Verlust unserer Lebensgrundlagen.
Und der Hitzewarnung, die dann langsam aber sicher für den Sommer ausgerufen wurden und auch immer wieder in den Google-Trends Top 10 auftauchen und die uns ja auch noch für 2024 erhalten bleiben werden. Genauso wie die nicht enden wollenden Diskussionen um den richtigen, wichtigen Aktivismus dagegen. Außerdem im Juni, glaube ich, was uns noch wichtig war, wurde die AfD 10 Jahre alt und stellte ihren ersten Landrat und erreichte ein Umfragehoch, was leider bis heute anhält. Das ist eine Sache, die uns in 2024 noch sehr viel beschäftigen wird. Es gab so etwas wie einen Putschversuch in Russland durch die Wagner-Milizen, wo man bis heute nicht so richtig weiß, was da eigentlich wirklich passierte. Und im Nachhinein, du hast es ja schon angedeutet, was sich durchs ganze Jahr zog und auch hier wieder auftauchte, die EU verschärfte die Asylgesetze. Und kurz darauf ertranken vor Griechenland 700 Geflüchtete bei einem Schiffsunglück, wo man ja auch den Begriff Unglück kritisch hinterfragen kann. Weil wenn sich Unglücke so häufen und politisch vielleicht sogar gewollt sind, mindestens aber in Kauf genommen von einer unmenschlichen Politik an den europäischen Außengrenzen, dann finde ich Unglück ja eigentlich zu wenig. Aber besonders beschäftigte uns vor allem auch in diesem Teil des Sommers der Skandal, ist es richtig ausgedrückt, um Till Lindemann und die Band Rammstein. Der, muss man Stand heute sagen, erstaunlich, erschreckend wenig Konsequenzen hatte. Mhm. Ich glaube, jedes einzelne Konzert seitdem war genauso ausverkauft wie ohne den Skandal.
Aber immerhin hat Till Lindemann vor Gericht gegen Shelby Lynn verloren. Also es gab ein paar juristische Erfolge gegen einzelne Medien, wie beispielsweise gegen die Süddeutsche Zeitung, weil erklärt worden ist, dass die Verdachtsverbreitung von Seiten der publizierenden Medien sich verbieten aufgrund des nicht ausreichenden Beweisstandes, aber dass das, was Shelby Lynn in ihren Insta-Stories gesagt hat und
also
geschrieben
das erste
hat,
Opfer, das an die Öffentlichkeit gegangen ist.
Genau, die Irin Shelby Lynn, die im Mai diese Bilder veröffentlicht hatte von ihren Hämatomen, mit welchen sie nach einem Rammstein-Konzert aufgewacht war und die darin den Verdacht äußerte, bei diesem Konzert gespiked worden zu sein, also mit Hilfe von K.O.-Tropfen unter Drogen gesetzt worden zu sein. Und das Wichtige ist, dass sie hier eben explizit nicht gesagt hat, dass Till Lindemann das jetzt persönlich gemacht hat oder so, sondern dass sie sagte, dass im Rahmen des Konzertes das passiert sei. Das fällt laut Gericht unter das Recht der freien Meinungsäußerung und stellt dementsprechend keine falsche Behauptung dar, die als Tatsachenbehauptung dann angegriffen werden könnte. Also es gab nicht viele Konsequenzen, aber es gab eine große Aufklärungsarbeit, was diese Groupie-Rekrutierungsstrategien anbelangte von der Assistentin der Band. Und nach wie vor dieses Video von Kyla Scheiß auf YouTube, was leider teilweise kassiert worden ist vom Hamburger Landgericht. Und ich glaube, allein der Umstand, dass jetzt diese Informationen da sind und dass das öffentlich verhandelt worden ist, ist an und für sich schon ein Erfolg. Ist wirklich ein Erfolg, würde ich deshalb auch sagen, weil im Laufe des Jahres hatten wir Situationen, wo Machtmissbrauch in Strukturen, also zum Beispiel im Springer Verlag, dann nochmal aufgegriffen in dem Roman Noch wach, besprochen werden mussten, aber die Frauen berechtigterweise aus Angst vor Repressalien, aus Angst vor existenziellen Einschränkungen, vor Gesichtsverlust, vor Attacken einer Gesellschaft, ihre Gesichter nie zeigen durften und konnten. Also es gibt zum Beispiel eine Aufklärungssendung von Anja Reschke, die den ganzen Springer-Fall, den Boys-Club-Fall sozusagen aufgearbeitet hat und alle Personen müssen als Silhouette dargestellt werden mit verzerrten Stimmen oder hinter Verkleidung. Genauso verhält es sich in dem Podcast Boys-Club, übrigens sehr zu empfehlen. Auch dort müssen alle Personen verfremdet werden und das ist für mich der Indikator, dass nach wie vor ja die Situation da ist, dass Frauen nicht öffentlich über diese Art von Missbrauch, Machtmissbrauch sprechen können, ohne befürchten zu müssen, die symbolische Gewalt einer Gesellschaft oder eines Systems gegen sich zu erfahren, welche nicht auf ihrer Seite sein wird in dem Moment. Deswegen die Flucht in die Anonymität. Und dass eine Person dann beispielsweise wie Shelby Lynn oder dann auch Kyla Scheiß vor die Kamera tritt und die Sachen sagt und sie können sie teilweise noch sagen, ist ein kleiner Fortschritt. Die Information ist jetzt draußen in der Welt. Aber ja. Habe ich schon erwähnt, dass im März internationaler Kampftag, Frauenkampftag, eines der meistgesuchten Begriffe war und dass mich das ein bisschen gefreut hat?
Naja, aber es ist ein schöner Rückgriff.
Werbung.
Friedemann, wir hatten im letzten Jahr die Kleidung von Vida Sport vorgestellt, die sich ja dadurch auszeichnete, dass sie aus natürlichen Materialien besteht und eben ohne Plastik auskommt. Und du hattest die Möglichkeit, die Sachen anzuschauen, auszuprobieren, zu testen. Wie sind deine Erfahrungen gewesen?
Also die Sachen sind wirklich sehr, sehr gut. Ich trage die tatsächlich sehr viel, weil das ist endlich mal Sportkleidung, die nicht wie die allermeiste Sportkleidung aus Polyester besteht und deswegen dann bei jeder Wäsche Mikroplastik ins Wasser abgibt, was, wie wir ja schon wissen, Natur, Grundwasser, Ozean nicht so richtig gut tut, sondern dagegen arbeitet Vida hauptsächlich mit Tencel-Holzfasern und Sisal-Algenfasern, also nicht mit diesem Polyester. Und das hat auch noch ein paar andere gute Eigenschaften für den Mensch, der es trägt. Es ist nämlich alles super leicht, aber robust, atmungsaktiv, fühlt sich sehr gut an, vermindert den Schweißgeruch, ist biologisch eben abbaubar und wird dann auch noch in Portugal fair gefertigt.
Und seit dem letzten Mal, als wir sie vorgestellt hatten, haben sie ihr Produktportfolio massiv erweitert. Das heißt, es gibt jetzt auch Jogginghosen, Leggings, kurze Hosen, Longsleeves, also alles, was man braucht, um Sport machen zu wollen oder aber auch nicht. Ich habe zum Beispiel die Jogginghose, die ziehe ich natürlich immer an, um eben genau keinen Sport zu machen. Wenn ihr den Code POWERPLAY10 benutzt, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment und dieses findet ihr auf vida-sport.de.
Werbung Ende.
Im Juli gab es dann gleich drei Sportereignisse, große Ereignisse, die uns nicht interessiert haben, nämlich Wimbledon, Tour de France und die Frauen-WM, Fußball.
Dafür zwei kinogroße Ereignisse, die uns interessiert haben.
Genau, die wichtig waren, nämlich Oppenheimer und Barbie. Und gerade ja zu Barbie hat Samira einen fantastischen Text publiziert, der dann auch zu Recht mit dem Michael-Alten-Preis neulich für die beste Kritik ausgezeichnet wurde. Also da war zumindest cineastisch für uns eine sehr, sehr gute Zeit. In Israel wurde die umstrittene Justizreform durchgesetzt, trotz unfassbar großer Proteste, die mich auch sehr interessiert haben, die heute natürlich nochmal in einem anderen Licht erscheinen, aber dazu gleich mehr. Und die aber sicherlich nochmal, wenn man an 2024 denkt und der Umgang der israelischen Bevölkerung mit der Regierung Netanyahu, die eben diese Justizreform durchsetzen wollte oder durchgesetzt hat und die jetzt natürlich nochmal ganz anders in der Kritik steht. Also ich glaube, darüber werden wir noch viel zu sprechen haben. August.
Worüber wir nicht mehr so viel sprechen, ist Aiwangers Skandal, welcher im August angefangen hat. Ende August berichtete die Süddeutsche Zeitung über Vorwürfe, nach welchen der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in seiner Schulzeit in den 80ern ein antisemitisches Pamphlet mit einer Schreibmaschine verfasst haben und verbreitet haben soll. In einem Twist des Jahrzehnts outete sich dann aber sein Bruder als der Autor dieser Hetzschrift.
Das war toll. Das hat mir super gefallen.
Mit Hilfe eines Schreibmaschinengutachtens konnte zwar ermittelt werden, an welcher Schreibmaschine es geschrieben worden ist, aber es konnte natürlich nicht herausgefunden werden, welcher der beiden Brüder nun diesen Text tatsächlich verfasst hatte. Was aber nachgewiesen werden konnte, ist, dass er das Flugblatt in seiner Schultasche transportiert hatte. Er behauptete, um es wieder einzusammeln. Und das Interessante war, er entschuldigte sich nach einer Woche nach Beginn dieser Vorwürfe und entschuldigte sich aber gleichzeitig auch nicht. War auch komplett egal, denn der Trump-Effekt kickte rein und die Freien Wähler haben dann in der darauffolgenden Bayernwahl 15,8% geholt, also Traumwerte.
Ich habe vergessen, tatsächlich im Juli, dass mir klar geworden ist, wer Friedrich Merz eigentlich ist.
Mhm.
Nämlich ein Ken.
Oh, ja, das stimmt.
Und vielleicht ist Herbert Hubert Aiwanger auch ein Ken, aber so ein bayerischer, kerniger Ken. Wer ist denn der Ken in Bayern?
Das ist eine gute Frage. Barbie basiert ja auf der fränkischen Lilly.
Ja, dann könnte ja vielleicht Ken auf dem fränkischen...
Sepp.
Ein richtiger Sepp. Das passt mir sehr, sehr gut. Und damit sind wir im September und dem wichtigsten, einem der wichtigsten Suchbegriffe natürlich Oktoberfest. Auch eine Veranstaltung, die an uns eher vorbeigegangen ist. Ich weiß gar nicht, was im September, da waren bestimmt noch super viele wichtige Sachen. Verzeiht uns, wenn wir vieles übersehen, was es natürlich wert wäre zu besprechen. Aber es ist ein sehr subjektiver Jahresrückblick. Soll ich mal schauen, worüber wir im September so gesprochen haben?
Ja, schau mal nach.
Also natürlich Aiwanger zielte sich da noch hin. Ah, wir waren in der Premiere der fantastischen Serie Tod den Lebenden, die sich auch mit Klima beschäftigt, so am Rande. Und ich glaube, irgendjemand in diesem Podcast hat die These aufgestellt, dass Deutschland ja eigentlich Mittelerde ist, weil es so mittig ist. Oder vielleicht auch nicht mehr.
Ach ja, das stimmt.
Ah, mit der Mitte-Studie, darüber sprachen wir. Und am 29. September ging es mal wieder um Populismus. Ja, also Friedrich Merz hat uns ganz schön beschäftigt.
Er war auf jeden Fall sehr fleißig.
Und dann kam der 7. Oktober.
Der terroristische Angriff der Hamas am 7. Oktober demonstrierte als größter geplanter Massenmord an Jüdinnen und Juden seit der Shoah, wie eliminatorischer Antisemitismus aussieht, und hat belegt, dass dieser eine Aktualität hat, die, behaupte ich, sich eine Mehrheitsgesellschaft in diesem Ausmaße und in dieser Monstrosität nicht vorstellen konnte oder vorstellen wollte. Und wo der Antisemitismus in Deutschland ohnehin nach dem Zweiten Weltkrieg nie wirklich konsequent aufgearbeitet und entschlossen juristisch verurteilt wurde, können wir jetzt feststellen, dass dieser nach dem 7. Oktober nochmal neue Verbreitung innerhalb von Deutschland erhält, von Markierungen von Türen mit Davidstern bis hin zu Molotow-Cocktails gegen Synagogen, und müssen uns, glaube ich, gleichzeitig mit dem was auseinandersetzen, was eine radikalisierende Ideologie imstande ist zu leisten, wenn es darum geht, Menschen derart zu enthumanisieren. Ich habe nach wie vor die Bilder im Kopf, Anfang Oktober zu sehen waren. Bis heute frage ich mich bei vielen Personen, die ich dort gesehen habe, in verschiedenen Kontexten von ihnen angetaner Gewalt, sie heute noch leben, was sie gerade für ein Martyrium durchmachen, wenn sie noch leben. Und interessant fand ich, dass der häufigste Suchbegriff neben der Hamas, Gaza und Israel der Name Shani Luke war. Dass der Wunsch da war, zu wissen, wer die Person ist, die da verschleppt wurde, wie sie heißt, wie sie aussieht.
An den Suchbegriffen habe ich noch mal gesehen, dass im September, Oktober noch Bergkarabach relativ weit oben war, wo ja Hunderttausende Armenier aus der Exklave fliehen mussten. Und ich weiß noch, dass man da noch darüber gesprochen hat, hat es genozidale Züge, diese Vertreibung, wie schlimm ist es, was passiert da, sollte man international eingreifen? Und dann sozusagen kurz darauf, oder als diese Krise noch akut war, passierte dann der 7. Oktober, von dem man ja in den ersten Stunden, glaube ich, nicht ganz so begriffen hat, welches Ausmaß das eigentlich hatte, weil man sich es eben nicht vorstellen konnte, wie du es schon angesprochen hast, und auch welche Zäsur es auch darstellt auf vielen verschiedenen Arten. Und wir natürlich in Deutschland seitdem aus guten Gründen über kaum etwas anderes gesprochen haben. Wir ja auch im Podcast dann versucht haben, das abzubilden durch zwei Interviews, einmal mit Richard C. Schneider, einmal mit Tom Würdemann, die ich wirklich allen nochmal empfehlen würde, die sie nicht gehört haben, die auch sehr viel mehr gehört wurden als unsere üblichen Episoden, das darf man sagen. Also wir haben auch ganz klar gespürt, wie sehr viele Menschen in Deutschland nach Orientierung gesucht haben, nach Erklärung gesucht haben, nach Kompetenz gesucht haben, vielleicht auch bereut haben. Da schließe ich mich ganz stark mit ein, dass sie in den letzten Jahren nicht immer das Augenmerk auf den Nahostkonflikt hatten, eben weil er auch ein komplizierter, das ist ja schon eine Binsenweisheit, aber an Dilemmata sehr reicher Konflikt ist. Und ich weiß noch, dass unsere erste Episode dann Ende Oktober, wo wir zwei uns wieder damit beschäftigt haben, eben von der Aufschlüsselung und der Durchleuchtung dieser Dilemmata geprägt war. Und dass ja zusätzlich oder über oder unter dem Schrecken der Taten, der Opfer, der Morde und natürlich dann auch der vielen, vielen zivilen Opfer der israelischen Militäroperation im Gazastreifen, des Krieges dort, dass dazu ja immer noch diese Vergeblichkeit, diese Verzweiflung, diese Sackgassen in der Auseinandersetzung damit kommen, dass wenn man sich wirklich mit bestem Wissen und Gewissen und mit einem guten Herzen sozusagen daran setzt, sagt, ich möchte jetzt mal verstehen, wie das alles enden kann. Also ich möchte jetzt einfach diese urmenschliche Frage beantwortet haben, wie kann es Frieden geben, dass dann sozusagen die Konflikte ja erst anfangen und man weit, weit zurückgehen muss in einer sehr blutigen, sehr traurigen Geschichte und weit, weit sozusagen nach vorne denken muss in der Zukunft, bis überhaupt mal wieder eine Verständigung möglich scheint. Und ich glaube, dieser Geist hält bis jetzt an oder ja, diese Vergeblichkeit des Nachdenkens hält bis jetzt an und die diskursiven Fronten, die Polarisierung, der Streit, die Kontroverse, die gerade auch in Deutschland ausgebrochen ist, nochmal, wie sollen wir uns jetzt damit verhalten? Wer ist überhaupt dieses Wir? Wer hat jetzt welche Position? Wer darf auch dazu sprechen? Auf welche Art? Inwieweit muss man hier in Deutschland immer, immer, immer zuerst schauen, dass Juden und Jüdinnen sicher sind, was seit dem 7. Oktober noch viel fraglicher ist als davor sowieso schon. Gleichzeitig natürlich eine Renaissance, eine gewisse traurige Konjunktur eines antimuslimischen Rassismus. Du hast es vorhin schon angedeutet. Frank-Walter Steinmeiers Rede zum Tag der Deutschen Einheit und so weiter und so fort. Also seitdem sind die Themen, wenn man es so neutral ausdrücken will, die sich immer daraus speisen, wem wird gerade Unrecht getan, auf eine Art auch, die sind natürlich viel, viel mehr geworden und haben sich verschärft, was wir bis jetzt auch merken und dann auch im November auf der Piratensender-Tour sehr stark gemerkt haben.
Du hast die Tour gerade schon genannt. Also auch jetzt in der Rückschau und wenn ich mir überlege, was so in diesem Jahr alles passiert ist, war der November natürlich ein persönliches, privates, kleines Lichtmoment. Und an dieser Stelle danke allen, die da waren, die mit uns die Abende bestritten haben, wo wir auch all das versucht haben zu besprechen und abzubilden. Und natürlich hört aber die Wirklichkeit nicht auf, weiter zu existieren, nur weil wir auf Bühnen irgendwelchen Quatsch machen mit euch. Das ist sehr schade. Und dementsprechend kam der Gerichtsprozess rund um die Falschaussage von Gil Ofarim zu einem Ende. Er hat gestanden, dass er gelogen hatte. Und interessant ist der Diskurs, der danach nochmal entstanden war. Denn es gab zwei Vektoren, würde ich es fast nennen. Die einen, die sagten, was lernt eine Medienöffentlichkeit daraus, was lernt eine Gesellschaft daraus, die sich zu Vorverurteilungen hinreißen lässt, weil es eine große Welle der Solidarität mit Gil Ofarim zu Beginn seiner Äußerungen gab, als er erklärt hatte, antisemitisch beleidigt worden zu sein. Und der andere Vektor war die Frage, ob der ganze Prozess, also sein Handeln, es wurde immer wieder dieser Satz zitiert, des Bärendienstleistens Schaden getätigt hat. Und ich tat mich irgendwie mit beiden ein bisschen schwer. Also nicht die Learnings, das ist sehr wichtig und absolut notwendig, dass man über Diskursdynamiken und die Art, wie auch soziale Medien funktionieren und wie Vorwürfe, die man dort erhebt, eine Amplifizierung erfahren. Und gleichzeitig fand ich aber diese Aussage oder den Zusammenhang herzustellen zwischen er hat dem Kampf gegen Antisemitismus einen Bärendienst erwiesen durch die Lüge seltsam, weil es für mich im Nachklang immer das Gefühl hinterlässt, dass Menschen vorher gegen Antisemitismus gekämpft haben und das jetzt aber aufgrund seiner Lüge nicht mehr tun würden, was natürlich nicht der Fall ist. Also Menschen, die überzeugt und entschlossen gegen Antisemitismus sich eingesetzt haben, machen das ja auch weiterhin. Und Menschen, die dann ohnehin skeptisch sind und grundsätzlich einer Person nicht glauben, die sagt, mir ist eine symbolische oder verbale oder physische Gewalt angetan worden, die glauben das im Nachgang ja dann auch nicht. Also die sind dann von vornherein in der Position, dass sie sagen, ich möchte erst abwarten, was ein Gericht beispielsweise sagt, oder ich möchte erst ein Gutachten oder ich möchte erst eine Aufklärung, bevor ich mich dazu verhalte. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass hier zwei Momente ungünstig zusammengebracht worden sind und das insbesondere von Menschen, die, glaube ich, erstmal kritisieren wollten, dass sich zu schnell solidarisiert worden ist mit Gil Ofarim. Also das ist so das ist der Hauptkritikpunkt. Und dann sagen, und die Konsequenz daraus ist jetzt, dass im Kampf gegen eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, in diesem Fall Antisemitismus, jetzt ein Schaden entstanden ist. Und diesen Zusammenhang kriege ich nicht gegriffen und nicht gefasst, weil ich ihn so nicht sehe.
Also den Umgang mit solchen Fällen und mit Ismen sowieso, das wird uns noch viel beschäftigen. Und ich glaube, was der Fall Gil Ofarim ausgelöst hat, wird man genau dann verstehen beim nächsten solchen Fall, der nicht lange auf sich warten lassen wird und dem nächsten Verdacht und der nächsten Anschuldigung. Und ich glaube, dann kann man eine Bilanz ziehen über diesen angeblichen Bärendienst. Also war es ein Bär und wenn ja, wie groß war der Dienst? Ein Bärendienst, um noch zum Abschluss eine richtig schlechte Überleitung zu bauen, hat auf jeden Fall die Ampel sich selbst geleistet, indem sie das Sondervermögen aus den Corona-Hilfen eben umwidmen wollte für den Klimatransformationsfonds, beziehungsweise den noch größeren Bärendienst hat die Union sich selbst geleistet, indem sie dagegen geklagt hat, von wegen Stichwort schwarze Null, Schuldenbremse und so weiter, und Recht bekommen hat vom Bundesverfassungsgericht und deswegen die gesamte finanzielle Geschäftsgrundlage der Ampelregierung im November, seit November, auf der Kippe steht. Und das ist ja bis jetzt noch nicht so richtig gelöst. Und das ist auch auf jeden Fall etwas, was 2024 noch eine Rolle spielen wird. Und damit sind wir langsam aber sicher in der sogenannten Gegenwart angekommen. Wir nehmen das hier auf am Donnerstag, den 7. Dezember, beziehungsweise Freitag, den 8. Dezember. So weit ist es nämlich schon bei Samira. Und das ist sozusagen das gelüftete Geheimnis, was sie meinte mit einem Wechsel der Szenerie, weil ich die kommenden 3 Monate ab sofort in Los Angeles bin als Stipendiat. Ich glaube, korrekterweise sagt man dann auf Englisch Fellow des Thomas Mann Haus, was eine sehr, sehr gute Sache für mich ist und sozusagen meinen persönlichen Jahresrückblick 2023 aufs Allerfeinste abschließt und uns in diesem Podcast natürlich noch ein bisschen beschäftigen wird, weil ich nicht ohne Grund hier bin, sondern mit einem Projekt, zu dem unter anderem mein nächstes Buch gehört, was am 14. März erscheint. Das heißt, was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt. Ihr könnt es, glaube ich, ab jetzt schon vorbestellen, aber ich wollte gar nicht über dieses Buch sprechen. Ich wollte nur sagen, das ist auch ein Grund, warum wir jetzt eine relativ lange Winterpause machen bis Anfang Januar und dann melden wir uns zurück. Ich aus Los Angeles und Samira aus München oder aus dem ICE, wie sonst auch immer. Und dann werden wir nochmal ausführlich auch über dieses Buch sprechen, was natürlich auch viele Themen, die uns 2023 beschäftigt haben, auffängt. Vor allem eben Protest und wie er verhandelt wird in Deutschland, aber auch in der Welt. Ich schreibe das gerade unter Hochdruck fertig, dann bin ich auch ein bisschen entspannter und ich erzähle dann gerne davon. Und das wäre natürlich, wenn ich das darf, das macht man ja wirklich nicht. Wenn ich das darf, wäre das natürlich meine erste Empfehlung für ein Weihnachtsgeschenk, auch wenn es dann erst im März kommt. Aber ich glaube, es gibt noch viel, viel bessere Bücher, die man empfehlen kann für alle, die bis jetzt immer noch kein Geschenk haben für Weihnachten. Oder, Samira?
Absolut. Nur ist meine erste Empfehlung gar kein Buch, sondern eine Serie, die man natürlich auch verschenken kann, aber auch selber schauen kann über die Weihnachtsfeiertage. Die Bezieher unseres Newsletters werden sich vielleicht daran erinnern, aber die Serie ist zu gut, um sie nur in diesem Newsletter besprochen zu haben. The Rehearsal von und mit Nathan Fielder. Das ist eine ganz bemerkenswert verschachtelte Serie mit mehreren Erzählebenen. Es ist nicht leicht, die nachvollziehbar zusammenzufassen und was genau passiert. Deswegen folgen jetzt ein Haufen vergleichender Referenzen, damit man einfach ein Gefühl bekommt, wie diese Reise ins Absurde aussieht. Es ist so, als würde Michel Gondry den Film Cynic Dodge New York von Charlie Kaufman als Reality-Show neu verfilmen. Und Sacha Baron Cohen ist als Cameo-Auftretender eine Katze in dieser Serie. So würde ich es beschreiben. Eine Katze. Die Prämisse: Der Moderator, der Host Nathan, sucht via Kleinanzeigen Menschen, die im Rahmen dieser angeblichen Reality-Show eine sehr schwierige Situation meistern und bewältigen möchten. Und diese Situation übt er mit ihnen akribisch, bereitet sie vor, um sie auf den großen Moment bestmöglich vorbereiten zu können. Und um alle möglichen Eventualitäten und alle möglichen Szenarien einmal optimal durchgeprobt zu haben und durchsimuliert zu haben, stellt er lächerlich genau die Situation nach. Und das führt dazu, dass er beispielsweise in einem Hangar eine Pizzeria 1:1 nachbauen lässt, bis hin zu den Ketchupflaschen, die in dieser Pizzeria sind. Hunderte Statisten organisiert, die dann Gäste in dieser Pizzeria spielen sollen, damit der Gast der Folge sozusagen in dieser Pizzeria sich vorbereiten kann, seiner besten Freundin eine große Lüge zu gestehen. Und das ist aber nur der Anfang, weil ab dann bekommt das Ganze wirklich so existenzialistische, melancholische, schlaue, immersive Momente, dass ich sie einfach wirklich jedem ans Herz legen kann.
Die du bist Rehearsal. The Rehearsal. Ich empfehle ein Buch, was ich schon ein paar Mal empfohlen habe. Wer es noch nicht hat, soll es unbedingt zu Weihnachten verschenken, nämlich Marvel Moreno, Im Dezember der Wind, der beste Roman, den ich dieses Jahr gelesen habe. Könnt ihr selber googeln und toll finden. Uneingeschränkte Empfehlung. Ist, glaube ich, gerade jetzt nicht lieferbar, erschreckt euch nicht, wird aber ganz definitiv zum Weihnachtsgeschäft lieferbar sein. Und einen zweiten Roman, den ich auch immer empfehlen würde, ist tatsächlich Chad Harbeck, Die Kunst des Feldspiels. Ihr findet natürlich alle Empfehlungen nochmal in den Show Notes. Ein großer amerikanischer Roman, der bisher allen Menschen, den ich ihm empfohlen habe, gefallen habe. Das ist auch so, sozusagen, den kann man quer durch die Familie verschenken. Das kann man wirklich jedem zumuten und dann vielleicht nochmal eher was für einen selber oder für jüngere Menschen, kann man so sagen. Vincenzo Latronico ist ein italienischer Autor, der hat ein Buch geschrieben, Die Perfektion, erschienen im tollen Klassen-Imprint bei Ullstein, über ein italienisches Paar in Berlin, was den Berliner Traum lebt, bis er langsam aber sicher verwelkt. Ein Buch, auf das ich wirklich 15 Jahre gewartet habe, dass es mal jemand über diese Art Berlin zu erleben schreibt. Das wären meine drei Romane des Jahres 2023 in den Empfehlungen.
Das klingt wunderschön. Ausgestattet mit diesen Büchern und diesen Empfehlungen und diesem Rückblick wünschen wir euch alle eine wunderschöne Adventszeit. Schnee gestöbert, aber nicht eingeschneit. Glühwein verpunscht, aber nicht komplett lost. Und gute Feiertage, mit wem auch immer ihr die verbringt. Ich hoffe, mit Leuten, die ihr mögt. Wir wünschen euch...
Wer besser.
Wer besser ist, aber für nicht alle eine Option manchmal. Wir wünschen euch einen fantastischen Champagner-Korken knallen lassenden guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt uns bitte gewogen. Und danke für ein Jahr mit euch und danke für alle, die uns die ganze Zeit unterstützt haben, uns empfohlen haben, uns gehört haben, uns ihre Zeit geschenkt haben. Wir wissen das sehr, sehr, sehr zu schätzen, sind wirklich extrem dankbar und freuen uns auf euch im Jahr 2024.
Ja, tatsächlich war es bei aller Ironie und auch allen traurigen Ereignissen, über die wir heute jetzt nochmal gesprochen haben, aus dem Podcast heraus ein sehr, sehr, sehr krass gutes Jahr mit euch. Sehr viel Liebe zurückgekommen an liebe@piratensenderpowerplay.com, unsere E-Mail-Adresse, an die könnt ihr immer schreiben, wenn euch zum Ende des Jahres noch was auffällt. Wünsche für 2024 äußern und natürlich werden wir nächstes Jahr auch wieder auf Tour gehen. Das behaupte ich jetzt einfach mal so, weil das war wirklich für mich in meinem kleinen Leben dieses Jahr wirklich eines der, wenn ich das Highlights, diese 8 Städte gemacht zu haben und euch persönlich getroffen zu haben und gemerkt zu haben, dass wir doch ein paar mehr sind als noch vor einigen Jahren. Das ist super gut. Schreibt uns, was ihr erwartet von 2024, was ihr von uns erwartet. Bleibt uns gewogen und verschenkt doch, wenn ihr wollt, zu Weihnachten eine Empfehlung von uns an Freunde, Freundinnen, an die Familie. Das freut uns immer sehr. Das ist immer der schönste Weg, den dieser Podcast nehmen kann. Es war gut, es wird noch besser. Ich freue mich auf 2024 und wir hören uns im Januar.
Bis dann.
Frohes Neues.
Tschüss.
Hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest YamYam 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma. Bon Appetit!